Ja, das heutige Thema ist Jesus und die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und es ist ein schwieriges Thema. Und es gibt viele verschiedene Ansichten zu diesem Thema. Und viele Theologen haben schon darüber diskutiert und gestritten und sie sind sich oft nicht einig geworden, was wollte Jesus damit eigentlich sagen? Was meint Jesus genau, wenn er von der Lästerung gegen den Heiligen Geist spricht? Es wirft viele Fragen auf und in seelsorgerlichen Gesprächen merken wir immer wieder, dass diese Bibelverse Unsicherheit auslösen. Bei Christen, welche denken, habe ich diese Sünde begangen und bin ich jetzt komplett verloren? Und viele hadern deshalb mit ihrer Heilsgewissheit, sodass sie nicht mehr sicher sind, ob sie Jesus wirklich angenommen haben und sie wirklich errettet sind. Bei vielen anderen Themen erklärt Jesus, was er genau gesagt hat. Also er erzählt Gleichnisse und die Jünger kommen nicht raus. Zum Beispiel beim Gleichnis vom vierfältigen Acker, wo irgendwo, da gibt es einen Bauer und da streut irgendwelche Saat aus. Und die Jünger kommen nicht raus und sie fragen nach. Und Jesus erklärt ganz genau, was er eigentlich mit diesem Gleichnis gemeint hat. Und das haben wir hier in diesem Text leider nicht. Er gibt keine klare Antwort. Und ich werde euch heute zwei verschiedene Interpretationen aufzeigen, was gemeint sein kann. Ich selber habe auch noch keine abschließende Antwort bereit und das ist so mein momentaner Erkenntnisstand. Aber so ist es im Leben, auch als Pastor. Wir wissen nicht alle fixfertigen Antworten und wir müssen offen bleiben, um Antworten ringen und offen bleiben für neue Erkenntnisse. Doch lesen wir erst einmal im Text. Wir beginnen bei Vers 20 und es geht bis 31. Jesus, und es steht, und er ging in ein Haus und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen. Denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und er rief sie zu sich und sprach zu ihnen in Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Erhebt sich nun der Satan gegen sich selbst und ist mit sich selbst uneins, so kann er nicht bestehen, sondern es ist aus mit ihm. Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt. Und dann wird er sein Haus ausrauben. Wahrlich, ich sage euch, alles wird den Menschenkindern vergeben werden, die Sünden und die Lästerungen, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Denn sie hatten gesagt, er hat einen unreinen Geist. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Soweit der Text. Hey, Markus schreibt, dass Jesus wieder einmal in ein Haus geht und das Haus ist voller Leute. Und dann heißt es, die Seinen, also seine Familie, will ihn da herausholen. Und sie merken, irgendetwas ist anders, aber sie sind gar noch nicht an diesem Ort. Irgendwie erfahren sie, hey, Jesus ist in diesem Haus und sie machen sich auf den Weg. Und auf diesem Weg passiert es dann, dass diese Geschichte passiert und ganz zum Schluss kommen sie dann an und dann heißt es im Fall, hey, sie stehen draußen, das heißt, sie kommen gar nicht in dieses Haus rein und sagen dann, hey, er soll rauskommen. Und Jesus sagt, nein, er kommt jetzt nicht hinaus. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist also die Klammer um diese Geschichte herum. Also seine eigenen Leute, die ihn eigentlich am besten verstehen sollten, die verstehen ihn selbst nicht. Aber kommen wir zum Eigentlichen. Da heißt es, die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Der Beelzebul, das war so ein Übername für so einen mächtigen Dämonen. Und ja, kann sagen, es ist der oberste Dämon, nicht Satan selbst, aber irgendein Dämon, der halt mächtig ist. Und Jesus lehrt in Galiläa, also am See Genezareth, und die Leute, die Schriftgelehrten, kommen extra wegen ihm dahin, von Jerusalem. Also nehmen sich den Weg dahin und sagen, hey, wir müssen diesen Jesus sehen. Und weshalb müssen sie ihn sehen? Sie wollen einen Grund finden, weshalb sie ihn anklagen können. Vor 2 Wochen hat Christian über den Anfang des Kapitels 3 gesprochen, über die Heilung am Sabbat. Da hat Jesus einen Mann geheilt, der eine kaputte Hand hatte. Er hat ihn geheilt am Sabbat. Und dann heißt es am Schluss, und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, dass sie ihn umbrächten. Und in der Zwischenzeit heilt Jesus ganz viele Leute. Er treibt Dämonen aus und er beruft seine Jünger. Und dann kommt unsere eigentliche Geschichte. Dann heißt es, ja, die Pharisäer kommen jetzt wieder hinab von Jerusalem, nachdem sie diesen Rat gehalten haben in Jerusalem, kommen sie und sie suchen einfach einen Grund. Sagen, hey, wir wollen Jesus anklagen, irgendwas finden wir schon. Und ihre Frage ist ja dann, woher hat Jesus die Macht, um Dämonen auszutreiben? Weil die Dämonenaustreibung ist eigentlich nicht das Problem für die Pharisäer. Die Pharisäer treiben selbst Dämonen aus. Sie haben ein ganz klares Protokoll und im Paralleltext in Matthäus steht das auch so, da antwortet ihnen Jesus nämlich, als sie sagen, hey, woher hast du eigentlich deine Kraft? Dann sagt er ihnen, Matthäus 12, Vers 27, wenn Beelzebul mir hilft, die Dämonen auszutreiben, wer hilft dann eigentlich euren Anhängern, sie auszutreiben? Deshalb werden eure eigenen Leute eure Richter sein. Also für sie ist ganz klar, ja, also sie sagen, ja, Jesus hat einen Dämon, aber sie selbst ja nicht, aber sie machen eigentlich das Gleiche. Und die Pharisäer haben ein ganz klares Protokoll, was gemacht werden muss. Es gibt so einen 3-Punkte-Plan, wie man einen Dämon austreibt. Erstens muss man den Kontakt mit dem Dämon aufnehmen. Also man muss mit ihm reden und der betroffene Dämon oder der benutzt dann diese Person, wo er drin ist und benutzt seine Stimmbänder und kann dann mit der Stimme dieser Person sprechen. Dann muss man herausfinden als zweites, wie der Dämon heißt. Und wenn man den Namen von diesem Dämon kennt, dann kann man den Namen verwenden, um den Dämon auszutreiben. Das ist so das ganz klare Protokoll, das es braucht. Und Jesus selbst benutzt auch diese Methode manchmal. Er war zum Beispiel auf der anderen Seite des Sees Genezareth, da trifft er diesen besessenen Menschen an und dann macht er genau dieses Protokoll. Er spricht ihn an und er fragt ihn, hey, wie heißt du? Dann sagt der Dämon, ja, wir heißen Legion, denn wir sind viele. Und Jesus sagt, okay, jetzt geh da raus, da hat es eine Schweineherde und dann stürzt die ganze Schweineherde ins Meer. Das ist so das Protokoll, das steht in Markus 5. Und Jesus handelt genau danach. Aber Jesus handelt eben manchmal auch anders. Nicht immer nach Protokoll. Weil diese Methode hat einen Schwachpunkt. Es gibt Dämonen, die die Menschen stumm machen und sie nicht mehr sprechen können. Und dann können die Pharisäer nicht herausfinden, wie dieser Dämon heißt, weil er da nicht spricht. Und sie schreiben auch nicht etwas auf, sondern dann sind sie einfach an ihrem Ende. Und wenn man einen Dämon austreiben kann, wenn jemand stumm ist, dann ist das ein messianisches Wunder. Das ist ganz klar ein Zeichen, hey, das ist der Messias, auf den wir warten. Und genau das hat Jesus getan. Wir lesen es nicht in Markus, aber wir lesen es in Matthäus. In Kapitel 12, Verse 22 bis 24, heißt es nämlich: Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und sprach: Ist dieser etwa Davids Sohn? Aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Das ist zu der Einleitung die Geschichte, die Matthäus erzählt. Es ist aber die gleiche Geschichte, grundsätzlich. Und das Volk fragt: Hey, ist das jetzt Davids Sohn? Also, ist das der Messias? Und da haben die Pharisäer genau zwei Möglichkeiten. Entweder sie sagen: Ja, das ist jetzt der Messias, das ist dieser Davids Sohn, auf den wir alle warten. Oder sie sagen als zweites: Nein, das ist nicht der Messias. Und sie finden einen anderen Grund, weshalb er diesen stummen Menschen heilen konnte. Und sie entscheiden sich für die zweite Option, weil sie haben schon vorher beschlossen, dass er nicht der Messias sein kann. Also sagen sie: Hey, er ist besessen von einem stärkeren Dämonen. Und wenn wir uns vorstellen, macht es noch Sinn, wenn die Dämonen so eine Hierarchie haben, dann kann der stärkere Dämon dem schwächeren Dämon sagen, was er zu tun hat. Ganz klare Hierarchie, und dann muss er etwas anderes machen. Muss er da weg. Doch Jesus erteilt hier eine ganz klare Absage. Und er sagt: Und er rief sie zu sich und sprach zu ihnen in Gleichnissen: Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich mit sich selbst uneins ist, uneins wird, kann es nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Erhebt sich nun der Satan gegen sich selbst und ist mit sich selbst uneins, so kann er nicht bestehen, sondern es ist aus mit ihm. Kurz gefasst: Wenn die Dämonen im Bürgerkrieg sind, dann gehen die alle zugrunde. Mit implizit: Das kann ja nicht im Sinne der Dämonen sein, dass das passiert. Das kann im Sinne von Jesus sein, aber nicht im Sinne der Dämonen. Und dann sagt Jesus etwas Seltsames: Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt. Und dann wird er sein Haus ausrauben. Was hat Jesus da gesagt? Es klingt ja ein bisschen seltsam. Es klingt so, als wäre Jesus der Räuber, der die Dämonen ausrauben will. Doch es ist eine Anspielung auf Jesaja 49. In Jesaja 49 geht es darum, dass Gott das Volk wiederherstellen will, das Volk Israel, und er es befreien wird von der Gefangenschaft. Und dann heißt es in Jesaja 49, die Verse 24 und 25: Kann man auch einen Starken den Raub wegnehmen? Oder kann man einen Gewaltigen seine Gefangenen entreißen? So aber spricht der Herr: Ja, auch die Gefangenen des Starken werden weggenommen, und der Raub wird den Gewaltigen entrissen. Ich selbst will deinen Gegnern entgegentreten und deinen Söhnen helfen. Jesus spricht diese Stelle an und sagt: Ich bin nicht der Räuber. Ich bin der, der das Zeug zurückholt, was geraubt wurde. Und ich bin der, der die Menschen in die Freiheit führt. Und Jesus hat die Kraft über die Dämonen, und er kann die Menschen befreien von ihnen. Das ist sein messianischer Anspruch. Und dann kommen die schwierigsten Verse in dieser Predigt. Da sagt Jesus: Wahrlich, ich sage euch, alles wird den Menschenkindern vergeben werden, die Sünden und die Lästerungen, so viele sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Denn sie hatten gesagt, er hat einen unreinen Geist. Und hier möchte ich euch zwei unterschiedliche Theorien vorstellen. Einige Theologen, unter anderem Timothy Keller, welcher in New York eine Kirche leitete und letztes Jahr verstorben ist, ist dieser Ansicht, aber es gibt noch ganz viele andere Theologen, die sprechen von einer äußerlichen und einer innerlichen Vergebung. Und im ersten Moment ist es eigentlich ein Widerspruch, weil wir lesen immer wieder in der Bibel, dass alles vergeben werden kann. Und auch hier heißt es, alles wird den Menschenkindern vergeben werden, die Sünden und die Lästerungen, so viel sie auch lästern mögen. Alles kann vergeben werden. Und nur an dieser einen Stelle und an der Parallelstelle in Matthäus sagt Jesus, es gibt eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Und die Theologen lösen den Widerspruch auf, indem sie den ersten Teil als äußerlich lesen und den zweiten Teil als innerlich. Äußerlich meint, dass alle Sünden vergeben werden können, wenn wir sie bekennen. Es gibt von außen her keinen Hinderungsgrund, dass die Sünden nicht vergeben werden könnten. Dann gibt Gott uns den Zuspruch und er gibt uns die Vergebung. Es gibt keine Sünde, die einfach von sich selbst automatisch nicht vergeben werden kann. Und wir lesen ganz viele Bibelstellen dazu, aber jetzt einfach eine, Jesaja 1, Vers 18, da heißt es zum Beispiel, so kommt denn und lasst uns miteinander richten, spricht der Herr, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Denn Gott ist ein Gott, der vergeben will. Und der zweite Teil wird dann innerlich gelesen. Wenn du die Arbeit des Heiligen Geistes verweigerst, dann ist keine Sünde vergebbar. In dieser Geschichte von Jesus zeigt der Heilige Geist den Menschen deutlich auf, durch sein Handeln, dass Jesus der Messias ist. Jesus heilt die Menschen auf eine messianische Weise und die Menschen stellen die Frage, ist das der Sohn Davids? Und die religiösen Leiter wissen oder müssten wissen, ja, er ist es. Und trotzdem verweigern sie die richtige Antwort. Für sie müsste klar sein, wer diese Wunder tut, der ist der Messias. Doch sie verschließen sich selbst von dieser Antwort, weil sie es persönlich nicht wahrhaben wollen. Und unser menschliches Herz ist einfach enorm, also unser menschliches Herz hat enorme Möglichkeiten, Dinge zu verleugnen, wegzuschieben. Wir schieben die Schuld auf andere, wir rechtfertigen uns selbst. Wir haben Ausreden, wir haben Entschuldigungen. Und wenn wir unsere Sünde nicht selbst erkennen, obwohl wir sie erkennen müssten, und wenn wir dann nicht um Vergebung bitten, wird uns die Sünde nicht vergeben werden. Denn dazu ist der Heilige Geist auf die Erde gekommen, wie es in Johannes 16 heißt. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Und diese Theologen sagen, alles kann vergeben werden, wenn wir es bekennen, aber wenn wir innerlich ein Problem damit haben, wird uns nicht vergeben werden. Und dann gibt es noch eine andere Lesart von diesem Text. Diese wird unter anderem von Arnold Fruchtenbaum vertreten. Er ist ein messianisch-jüdischer Theologe, der in den USA lebt. Und sein Fokus von seiner Theologie ist als messianischer Jude immer das Neue Testament auf dem Hintergrund des Judentums zu verstehen. Und die anderen sind eher westliche Theologen, die haben meistens nicht so viele Ahnung vom Judentum und von der damaligen Zeit, sondern lesen es eher in unsere Zeit. Und Arnold Fruchtenbaum, sein Wissen ist immer, hey, wir müssen das verbinden. Wir müssen das Judentum so gut kennen, damit wir überhaupt das Christentum verstehen können und das Neue Testament verstehen können. Und seine Meinung ist, dass die Sünde gegen den Heiligen Geist ein spezielles Gericht war. Ein Gericht, das national ist, also nicht von einer einzigen Person ausgemacht werden kann, sondern eine nationale Sünde. Ein Gericht, das nicht entschuldbar ist. Ein Gericht, das Jesus über diese Generation verhängt hat, in der er gelebt hat. Und Und dieses Gericht kam dann 40 Jahre später bei der Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel. Und er sagt, hey, der Kontext ist wichtig, weil dies ist der einzige Kontext, wo diese Stelle steht. Also müssen wir diesen Kontext noch viel mehr beachten als sonst. Die Sünde ist national und keine individuelle. Und sie wurde dann gemacht, als Jesus leiblich auf unserer Welt war. Und die Sünde wurde von den leitenden Personen begangen, welche als Gericht die ganze Nation betraf. Und trotzdem konnten einzelne Personen von diesem Volk, von dieser Nation, dem Gericht entfliehen. Zum Beispiel Paulus, obwohl er da auch dazugehört hat, zu dieser Generation. Und obwohl er ziemlich viele schlimme Dinge gemacht hat, wurde er errettet. Und auch ganz viele andere Juden zur Zeit von Jesus wurden errettet. Aber das Gesamtdings, die gesamte Sünde und das gesamte Gericht wurde nicht weggenommen. Es ist ähnlich wie bei der Exodus-Generation. Mose hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Er wollte sie ins neue Land hineinführen. Und dann durch die Kundschafter hat das Volk gesagt, nein, wir wollen da nicht hin. Und dann hat Gott ein Gericht gesprochen über die ganze Nation und gesagt, okay, über diese Generation, okay, ihr wollt nicht hin, ihr kommt auch nicht hinein. Und deshalb mussten sie 40 Jahre durch die Wüste laufen. Und die Generation, die das entschieden hat, ist auch in der Wüste gestorben, bevor sie das neue Land erreicht haben. Und trotzdem, einzelne Personen wie Josua und Kaleb haben es trotzdem mit ihren Familien ins neue Land geschafft. Die wurden trotzdem errettet aus dieser Situation. Ein anderes Mal gibt es ein Gericht am Ende der Königszeit über Manasse. Manasse war ein sehr schlimmer König. Er hat ganz vielen Götzen geopfert. Er hat sogar Menschenopfer gemacht. Und Gott hat einfach gesagt, hey, jetzt ist fertig. Und Gott spricht ein Gericht aus und sagt, hey, ihr werdet ins Exil gehen müssen nach Babylon. Und es passiert nicht zur Zeit von Manasse und es passiert sogar nicht zur Zeit von seinem Sohn Josia, aber danach. Und Josia hat noch alles versucht, hat noch versucht, den ganzen Gottesdienst umzubauen, die Götzen rauszuschmeißen. Und Gott hat gesagt, hey, ich habe das gesagt, es wird so bleiben. Das Gericht kommt zwar nicht zu deiner Zeit, aber bei deinem Nachfolger. Das Gericht bleibt bestehen. Es ist ein nationales und kein individuelles Ding. Aber es ist auch eine einmalige Sache. Es passiert nicht immer wieder. Es ist zu einem historischen Zeitpunkt eine spezielle Sünde, die heute nicht mehr begangen werden kann, da Jesus nicht mehr leiblich auf der Erde ist. Der Messias musste gegenwärtig sein, um diese Zeichen zu vollbringen, zu sagen, hey, ich bin der Messias, und deshalb ist es nur auf die damalige Generation begrenzt. Und als drittes, diese Sünde konnte nur von Israel begangen werden, weil sie die einzige Bundesnation sind. Gott hat Israel als Volk herausgerufen zwischen allen Völkern, und deshalb war Israel auch das Einzige, die diese nationale Sünde machen konnte. Doch diese Zeit ist auch vorbei. Heutzutage sind wir eher individueller unterwegs und Gott sagt, hey, jeder, der mich anbetet, darf zu mir kommen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Theorien von Timothy Keller und anderen und von Arnold Fruchtenbaum und anderen. Und es besteht eine gewisse Spannung zwischen denen. Und ich finde beide Theorien gut. Und ich finde, beide Theorien haben sehr gute Punkte darin. Und das ist die Spannung, wo wir manchmal drin leben. Dass wir nicht immer entscheiden können, hey, alles ist so schwarz-weiß, alles ist genau so. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Theorien. Die möchte ich noch herausarbeiten. Beide Ansichten gehen davon aus, dass es heute grundsätzlich keine Sünde gibt, die nicht vergeben werden kann. Wir müssen also nicht in der Angst leben, eine unvergebbare Sünde zu tun und unser Leben komplett zu verwirken. Und Jesus und der Heilige Geist befreien von der Angst. Jesus sagt über den Heiligen Geist: Hey, ich gebe euch nicht einen Geist der Angst, sondern einen Geist der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Und wenn wir einen Geist leben, der ständig Angst hat, dann ist das nicht der Heilige Geist, der uns die ganze Zeit Angst machen will. Und als Zweites, wir sollten offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes, der in uns seine Arbeit macht, der auch außerhalb von uns seine Arbeit macht. Und er möchte in unserem Leben immer wieder verschiedene Punkte ansprechen. Verschließen wir uns dem nicht, sondern hinterfragen wir unser Tun, ohne Ausreden zu finden, ohne einfach die Schuld abzuschieben und uns zu rechtfertigen, warum das jetzt genau gut ist für uns. Und dazu gehört ein offenes Ohr und Demut. Und immer wieder merke ich, ich persönlich bin so sündhaft und schlecht, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Doch gleichzeitig bin ich angenommener und geliebter von Jesus, als ich je zu hoffen gewagt hätte. Und in dieser Spannung leben wir. Ich bin so sündhaft und schlecht, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Und ich bin gleichzeitig angenommener und geliebter, als ich je zu hoffen gewagt hätte. Wir können vielleicht nachher ins Gespräch kommen beim Kaffee oder bei einem Glas Wasser, weil ich mag Kaffee nicht so sehr. Was ihr noch für Fragen habt. Aber ich möchte einfach das zusprechen. Hey, wir müssen nicht in dieser Angst leben, irgendetwas zu tun, was Jesus nicht vergeben kann. Sondern wir dürfen offen sein für ihn und für den Heiligen Geist. Amen.